Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und das ist die fünfte und letzte Folge unserer Serie zur Eurobike 2026. Wir sprechen mit Sören Hirsch von Linexo über Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen sowie über Leasing. Wir erfahren, wie es eigentlich dem Leasingmarkt geht, wie ein Leasinganbieter mit Ausfallzeiten umgeht, zum Beispiel Jobverlust, Elternzeit oder langen Krankheiten, und wie die Räder nach dem Leasing zur günstigen Alternative für Kaufinteressierte und Händler werden. Besonders spannend wird es, wenn Sören über mögliche Reformen spricht. Fahrradleasing ist seit dem Start 2012 praktisch unverändert, sagt er. Könnte aber mit den richtigen Anpassungen noch interessanter werden. Für Anbieter und für alle, die ein Fahrrad günstig nutzen wollen. Gleich die erste Frage an dich, Sören. Als kurze Orientierung für die Hörerinnen und Hörer, die das Unternehmen noch nicht kennen. Kannst du mal Linexo kurz erklären?
Ja, Hans, das kann ich sehr gerne. Linexo ist eine hundertprozentige Tochter der Wertgarantie hier mit Sitz in Hannover. Bis vor 2 Jahren waren wir auch noch als Wertgarantie bekannt. Das war die eigene Marke, im Endeffekt ins Leben gerufen haben mit Linexo. Und wir sind dafür da, dass die Kunden sorgenfrei mit ihrem Fahrrad fahren können. Also wir bieten Fahrradversicherung und E-Bike-Versicherung an, das seit über 25 Jahren. Und seit Juli 2024 sind wir auch Fahrradleasing-Provider.
Wenn man jetzt Thema Fahrradversicherungen immer hört, denkt man automatisch sofort an Diebstahl. Ist das eigentlich alles, was eine Fahrradversicherung abdeckt? Oder gibt es da noch mehr? Gibt es mehr Versicherungspakete? Gibt es mehr? Was könnt ihr da alles so im Bereich Versicherung anbieten?
Ja, also wenn wir nur den Diebstahl abdecken würden, ich glaube, dann wäre unsere Daseinsberechtigung nicht die letzten 25 Jahre gegeben worden. Also wir bieten ein bisschen mehr. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Vollkaskoversicherung fürs Auto. Also auch eigenverschuldete Unfälle oder Unfälle allgemein, Sturzschäden, Pannschäden, Unfallschäden, aber auch der Verschleiß, also Abnutzung am Fahrrad, dafür treten wir halt ein.
Das ist ein ganz guter Punkt. Tatsächlich hatte ich vor vielen Jahren auch mal eine Versicherung, damals noch bei der Wertgarantie. Und ich wusste immer nicht genau, was ich einfordern bzw. nutzen kann und was nicht. Und wir hatten ja letztes Jahr schon mal miteinander gesprochen und da meintest du, dass ihr euch als Servicepartner speziell auch für den Fachhandel seht. Was kann er da für mich als Kunden tun? Wie kann er, was ist da der Vorteil für den
und also letztendlich, für mich? Ja, das ist letztendlich soll der Fachhandel dein Ansprechpartner sein. Ich sag mal, du hast ihm damals vertraut, hast das Fahrrad bei ihm gekauft und du sollst mit allen Sorgen, Nöten oder Problemen, die du hast, sollst du natürlich immer wieder jederzeit zu ihm zurückgehen können. Darauf setzen wir auch. Also wir schulen den Fachhandel in Deutschland und auch in Österreich sehr, sehr gut, damit er genau weiß, was bewegt sich innerhalb unserer Versicherungsbedingungen, was bewegt sich vielleicht sogar außerhalb unserer Versicherungsbedingungen. Das heißt, du als Kunde gehst mit einer Herausforderung, weil ich das Wort Problem nicht nutzen möchte, zu deinem Fachhandel. Er wird sich den Fall anschauen, wird den Schaden bei uns einreichen und wird direkt auch mit uns abwickeln. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den die Kunden dann einfach genießen, dass wir eine Rechnungsdirektabwicklung haben, sodass man nicht explizit in Vorleistung gehen muss, sondern dass der Fachhandel direkt mit uns abrechnet und von uns auch direkt sein Geld bekommt.
Das heißt, ich muss auch, das hatte ich nämlich damals, ich muss irgendwie kein schlechtes Gewissen haben, wenn zum Beispiel ein Reifen kaputt ist und ich das repariert haben möchte.
Nein, also du solltest niemals ein schlechtes Gewissen haben. Und wir sind auch grundsätzlich erstmal froh, wenn es zu Schäden kommt beim Kunden, weil ansonsten wäre unsere angesprochene Daseinsberechtigung ja gar nicht mehr gegeben. Wir wollen, dass die Kunden mobil bleiben und versuchen auch mit unserem Servicenetz, mit den Händlern vor Ort, dass wir diese Schäden relativ schnell regulieren, meistens innerhalb von einem Tag, sodass du relativ schnell wieder auf deinem Fahrrad sitzt und ja, die Zeit draußen auf deinen 2 Rädern genießen kannst.
Also tatsächlich, ihr sorgt dafür, dass ich mobil bleibe.
Das ist unser Anspruch. Ne? Also mit Linexo haben wir so einen Einwortwert für uns etabliert und das ist bewegend. Und wir wollen nicht nur bewegend sein, sondern wir möchten auch immer, dass die Kunden in Bewegung bleiben. Und das ist schon der Anspruch, den wir haben, dass du so schnell wie möglich wieder mobil bist und Spaß am Fahrradfahren hast.
Okay. Da passt auch noch das Nächste dazu, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habt ihr auch gesagt, dass ihr euch beim Leasing bewusst auf kleinere Unternehmen konzentriert, also so 50 bis 100 Mitarbeiter, während andere eher so auf große Unternehmen oder Konzerne setzen. Ist das noch bei euch die Kernzielgruppe oder hat sich da was verändert?
Genau, jetzt sind wir natürlich speziell im Leasing-Bereich, im Fahrradleasing-Bereich.
Ach so.
Wir haben ja natürlich erst 2024 mit dem Angebot letztendlich unter die Nexo gestartet. Und da war der Markt ja schon von etlichen Playern besetzt. Das heißt, wir mussten uns eine Nische suchen und haben halt die KMUs, also die kleinen bis mittelständischen Unternehmen für uns ausgemacht, wo wir der Meinung sind oder der Meinung waren, dass die keiner so richtig mal in Augenschein genommen hat und sich keiner für die so richtig interessiert hat, weil alle nur an den großen Anzahlen interessiert waren. Von daher war das von Anfang an unsere Zielgruppe. Und die Zahlen, die wir jetzt seit 2024 erreichen, geben uns recht. Also der Bedarf, gerade in diesem Segment an Unternehmen, ist sehr, sehr hoch. Der Beratungsaufwand ist relativ gering. Die Entscheidungswege sind relativ gering. Und wir sind mit dieser Zielgruppe sehr, sehr zufrieden und setzen auch weiterhin darauf.
Wir haben uns ja im Winter mal darüber unterhalten, über den Leasingmarkt generell. Da war es ja so, dass der Leasingmarkt die erste Delle gekriegt hat bei den Abschlüssen und dass es auch rückläufig war. Jetzt hat es zum Beispiel geheißen, der Sommer war super für Leasing, der Frühjahr war super für Leasing, März war recht stark, April war recht stark. Wie schätzt du die aktuelle Situation rund um den Leasingmarkt ein?
Ja, wir dürfen jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Das eine war eine Erhebung so im Herbst, Winter, wo wir alle wissen, da ist die Fahrradsaison eher so am Abflachen. Wenn wir jetzt uns unterhalten, jetzt stehen wir wirklich gerade in den Startlöchern, Saisonstart. Der März war gut, der April war überragend. Also ich würde es jetzt ungern in Relation setzen wollen. Was wir merken, und wir sind natürlich auch relativ jung auf dem Markt, die Zahlen sind gut, sie gehen nach oben. Für uns erstmal positive Signale. Ob das im gesamten Leasingmarkt wirklich auch so wahrgenommen wird, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber schon, dass man einfach merkt, und aufgrund auch der politischen Bedingungen, die sich da gerade draußen tun, und auch der preissensiblen Themen, ich sag mal Spritpreis, wir haben es alle gesehen, wo der vor ein paar Wochen noch stand, dass das Thema Fahrrad wieder als gute Alternative in Betracht gezogen wurde. Und davon profitieren wir im Leasingbereich natürlich auch.
Wenn du jetzt eure Zielgruppe noch anschaust, also die kleinen mittelständischen Unternehmen, ist das jetzt auch was langsam an den Handwerksbetrieben ankommt? Also das Thema Fahrradleasing, dass die jetzt da auch das aktive mitverfolgen?
Ja, also wir reden immer über den Fachkräftemangel, den wir ad hoc oder Status quo natürlich auch weiterhin haben. Und auch der Handwerksbetrieb muss schauen, wie kann er gute Mitarbeiter finden, aber auch binden. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und wenn man sich das Fahrradleasing mal anschaut, dann ist es eins der wenigen Benefits, die man als Arbeitgeber anbieten kann, die für ihn kostenlos sind oder auch kostenneutral sind. Und von daher, das erkennen immer mehr Betriebe, auch Handwerksbetriebe, und nutzen es wirklich sehr, sehr zielgerichtet für dieses Finden und Binden von Fachkräften.
Es geht ja auch sehr viel um die Ausfallzeiten, was immer wieder zu Diskussionen führt. Wenn jetzt Jobverlust kommt, gerade in der wirtschaftlich schwierigen Situation bei manchen Unternehmen, Elternzeit ist so ein Thema, lange Krankheit, die ja dann auch das Fahrradleasing betreffen. Wie habt ihr da Lösungen geschafft, um hier die Leute zu unterstützen? Einerseits die Firmen und andererseits auch die Leasingnehmer?
Genau, also wir haben ja bei uns im Leasingbereich nur einen einzigen Versicherungstarif, der immer bei jedem Fahrradleasingvertrag mit dabei ist. Und da ist auch ein Baustein, der sogenannte Ausfallschutz. Das sichert nicht nur den Arbeitgeber ab, wenn der Arbeitnehmer kündigt oder der Arbeitnehmer länger krank wird, sondern es sichert auch den Arbeitnehmer ab, wenn ihm gekündigt wird, wenn er den Arbeitsplatz wechseln möchte, wenn er in Elternzeit geht. Wir unterscheiden da zwischen temporären, also zeitlich begrenzten Ausfall oder auch Komplettausfall, also Kündigung, Tod, was auch immer. Und da kommen wir vorauf, ohne Selbstbeteiligung, ohne irgendwelche Wartezeiten. Das ist bei uns in jedem Tarif einfach oder in dem einzigen Tarif, den wir haben, einfach mit inkludiert.
Also ihr übernehmt dann die Leasingrate?
Nee. Wir übernehmen die Leasingrate, genau, bei temporären Ausfällen, also bei zeitlich begrenzten wie Elternzeit, längere Krankheit oder halt auch bei Komplettausfall, also Kündigung, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dann würden wir halt den Leasingvertrag einfach bei der Bank auslösen.
Das heißt, ihr nehmt dann das Fahrzeug zurück?
Genau, wir nehmen das Fahrzeug zurück, lösen im Endeffekt die offenen Zahlungen bei der Bank aus, das Fahrrad ist unser Eigentum und weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber müssen sich irgendwelche Sorgen machen, dass sie auf dem Fahrrad oder auf irgendwelchen Leasingraten hängen bleiben.
Naja, da passt noch eine Sache dazu. In letzter Zeit gab es nämlich einige Rückrufe bei Fahrrädern, E-Bikes und da stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Also ich habe von einem Fall konkret gehört, wo die die Besitzerin oder die Nutzerin eines Fahrrads quasi ihr Fahrrad nicht mehr nutzen darf, aber auch keinen Ersatz bekommen hat und trotzdem Leasingraten weiterzahlen muss. Ich weiß nicht, bei welchem Anbieter. Wie sollte das funktionieren? Kann ich hier einen Tipp geben?
Nee, leider nicht, weil das ist dann wirklich Sache des Herstellers. Für diese Produktrückrufe, da kommt auch keine Versicherung für auf, weil wir uns immer noch innerhalb dieser zweijährigen Gewährleistung meistens befinden. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Druck auszuüben. Also es gibt eigentlich klare gesetzliche Regelungen, wie so ein Produktrückruf abzulaufen hat und wie schnell er zu erledigen ist. Da können wir leider nicht für aufkommen.
Wir hatten uns auch im... Nee, ich mach was anderes. wir hatten es ja vorhin mit den Rückläuferrädern. Und es ist ja jetzt was jetzt immer mehr an Popularität gewinnt. Also Gebrauchtmarkt ist ja jetzt was, wo viele in der Fahrradbranche sich drüber unterhalten, verschiedene Services anbieten. Und ich finde, man müsste den Gebrauchtmarkt eigentlich aus zwei Blickpunkten betrachten. Einerseits Leasingräder, die wieder auf den Markt kommen, wie jetzt auch bei so dem Ausfallschutz ja der Fall ist. Was gibt es hier für Lösungen und wie können die Leasinganbieter auch hier unterstützen, zum Beispiel den Fachhandel, wie der dann zum Beispiel die Räder dann wieder verkaufen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also das Thema Gebrauchtrad wäre, glaube ich, einen eigenen Podcast wert, weil das so ein spannender Markt gerade ist, der sich entwickelt, dass ich jetzt versuche, mal relativ schnell und trotzdem kompakt einzuordnen. Also wir haben die letzten Jahre im Fahrradbereich, kannten wir eigentlich immer nur nach oben. Nach oben auch, was die Verkaufspreise anging. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich in diesem niedrigen Preissegment ein Minderangebot haben. Mhm. Wenn man sich jetzt aber auf der Kundenseite mal anschaut, dass wir durch konjunkturelle Probleme oder auch durch ein Sparverhalten, was so hoch ist, wie wir es eigentlich noch nie hatten in Deutschland, der Kunde nicht mehr bereit ist, viel Geld auszugeben, ist die Nachfrage gerade höher als das Angebot. Da sehe ich gerade ein riesengroßes Problem und das kann kurzfristig eigentlich nur der Gebrauchtradmarkt auffangen. Und da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, wo sehen wir denn den Gebrauchtradmarkt? Ist das ein Thema für den Fachhandel oder ist es ein Online-Thema? Mhm. Wenn man mich jetzt nach der aktuellen Situation fragt, findet der zu 99,9% nur online statt. Da gehört er meiner Meinung nach aber eigentlich nicht hin, weil wir reden hier immer noch über ein kostenintensives Produkt, was der Kunde zumindest mal fahren möchte, möchte es sich ansehen, er möchte es einmal in den Händen halten, er will sich draufsetzen. Das heißt, eigentlich gehört für mich das Thema Gebrauchtrad in den Fachhandel. Dafür müssten aber auch die Gebrauchträder im Fachhandel ankommen und nicht an Refurbisher verkauft werden. Und da arbeiten wir jetzt gerade sehr, sehr stark dran, dass wir schauen, wie kriegen wir die Rückläufer, ob es jetzt nach Auslauf ist, also nach Ablauf der dreijährigen Vertragslaufzeit, oder ob es diese kurzfristigen Ausfallgeschichten sind, wie kriegen wir die gut prozessuiert wieder in den Fachhandel zurückgespielt, dass der Fachhandel diese Räder aufbauen und aufbereiten kann, um sie dann wieder dem Kunden in einem unteren Preissegment anzubieten und dass alle Seiten daran Spaß haben. Also dass der Fachhandel seine Marge drauf hat, aber dass der Endkunde auch in diesem etwas niedrigeren Preissegment eine gute Auswahl findet.
Hat der Fachhandel da überhaupt Bock drauf? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, den Händler, der dann einfach sagt, okay, ich stelle mir jetzt statt den 5.000 Euro Bikes 10 günstigere rein.
Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in den Niederlanden warst und da einen Fahrradfachhandel besucht hast. Ich habe den Markt jahrelang betreut und bin auch jetzt immer noch relativ nah dran. Und da ist es gang und gäbe, dass wenn ich einen Fahrradladen betrete, werde ich am Eingang gefragt, möchtest du ein Neurad kaufen oder möchtest du ein Gebrauchtrad kaufen? Und dann entscheidet sich, ob ich entweder nach rechts abbiege in den Laden oder nach links abbiege in den Laden. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch hinkommen. Und mit den Fachhändlern, die ich hier in Deutschland gesprochen habe, da merkt man schon ganz klar, dass sie diesen Markt erkannt haben. Aber natürlich auch vor der Problematik stehen, wo kriege ich denn Gebrauchträder eigentlich her?
Machen das nicht teilweise Refurbisher auch, dass sie mit dem Handel zusammenarbeiten?
Ja, das stimmt, aber dann habe ich ja die Problematik, dass da wieder einer zwischenhängt, der auch noch Geld verdienen möchte.
Ja, das ist klar.
Und dann habe ich nur eine geteilte Marge im schlimmsten Fall und ob sich das dann noch rentiert ist, ist die eine Frage. Das andere Thema ist natürlich auch die Kannibalisierung im Ausschreibungsverfahren. Also wenn ich mir anschaue, dass bei den ganzen öffentlichen Ausschreibungen meistens zu 80-90% der Preis der entscheidend ist, dann schrauben die Leasing-Provider natürlich an dem Leasing-Faktor oder halt aber auch, darin enthalten ist natürlich auch der Restwert des Fahrers. Wenn ich da anstatt 10% 20% Restwert eintrage, dann muss ich dieses Fahrrad nachher für 20% bei der Bank auslösen. Und muss das dann für 20% mindestens wieder an den Fachhandel verkaufen. Das heißt, durch dieses ganze Leasing-Geschäft schmälern wir unsere Marge, die nachher beim Fachhandel wieder fehlt. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und wie gesagt, das wäre nochmal einen separaten Podcast wert, um sich da einfach mal wirklich tiefgründig zu auszutauschen.
Ja. Was ich auch nicht wusste, ist ja, oder was ich noch nicht so am Schirm hatte, ist, wenn ich jetzt das Rad selber übernehme, dass ich ja dann eigentlich auch meine Versicherung verliere, oder? Also wenn der Leasingvertrag ausläuft, endet auch die Versicherung. Und wie kann ich dann das Rad weiter versichern? Gibt es da schon Möglichkeiten?
Genau, also wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, also wir hatten vorher schon die Möglichkeit, dass wir auch Gebrauchträder versichert haben. Das ist es letztendlich. Aber wir haben jetzt zum 1. April das Gebrauchtrad dem Neurad im Endeffekt angeglichen. Also wir sagen, wir versichern dein Fahrrad nach Ablauf des Leasingvertrages zur gleichen Versicherungssumme und zur gleichen Prämie, als wäre es ein Neurad. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Kunde ohne große Bedenken, was den Versicherungsschutz angeht, sein Fahrrad nach Ablauf des Leasings einfach übernehmen kann.
Das heißt, gehen wir mal zu dem Beispiel ganz vom Anfang an. Wenn es gestohlen wird, was kriegt man dann zurück?
Wenn es gestohlen wird, ersetzen wir ein neues Fahrrad einfach in den gleichen Leasingvertrag. Also wenn du Leasingvertrag läuft 36 Monate, Stand jetzt, wird dir nach 24 Monaten das Fahrrad geklaut, dann ersetzen wir dein Fahrrad 1:1 in den Leasingvertrag. Und nach 36 Monaten Gesamtlaufzeit kannst du das Fahrrad einfach ganz normal übernehmen.
Nee, ich meinte jetzt tatsächlich, wenn ich es übernommen habe.
Ach so.
Und ich mache dann den neuen Vertrag, beziehungsweise wird der irgendwie verlängert dann oder umgeschrieben?
Nein, also es ist ein komplett neuer Vertrag, weil wir auch einen komplett neuen Vertragsnehmer haben. Mhm. Also beim Leasing ist ja der Vertragsnehmer eigentlich immer der Arbeitgeber.
Ja.
Und du als Arbeitnehmer übernimmst nach Ablauf ja dieses Fahrrad. Das heißt, das Vertragsverhältnis würde sich in dem Moment ändern. Das Eigentumsverhältnis würde sich auch ändern. Von vorher war die Bank der Eigentümer, dann bist du der Eigentümer. Und damit wäre auch ein komplett neuer Versicherungsvertrag notwendig.
Und jetzt nochmal zu der Frage, wenn jetzt mein Rad, ich sag mal, das hat vor 3 Jahren, hat 6.000 Euro gekostet zum Beispiel. Und ich versichere das dann neu als Gebrauchtrad. Wie sieht es dann aus, wenn es ersetzt werden muss?
Dann bekommst du die 6.000 Euro wieder. Also das ist ja dein wirtschaftlicher Schaden, der dir entstanden ist, weil dafür hast du ja vorher auch die Leasingraten bezahlt. Letztendlich war es ja ein Wert von 6.000, den versichern wir auch wieder. Das heißt, wenn es dir dann geklaut werden sollte, bekommst du von uns wieder 6.000 Euro zur Verfügung gestellt und kannst dir dafür wieder ein neues Fahrrad aussuchen.
Okay.
Wie ist es dann? Es gibt ja auch viele Verträge, wo Zubehör mit abgeschlossen ist. Schlösser, Licht, Taschen, Anhänger. Wie ist es mit dem Zubehör dann? Also für die Versicherung kann man das dann auch weitermachen oder gibt es neu abschließen?
Genau. Nein, also alles, was du vorher auch versichert hast, kannst du auch dann weiterhin ganz normal weiterversichern.
Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es ja bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die einfach für die Leasing nicht in Frage kommt. Zum Beispiel Rentnerinnen, Rentner, Arbeitslose oder überhaupt Leute, die relativ geringe Einkommen haben. Sind dann zum Beispiel, wo wir eben drüber gesprochen haben, diese Leasing-Rückläufe eine Möglichkeit für die, günstig an Mobilität zu kommen?
Genau, also das ist ja das, was ich anfangs sagte. Wenn wir den Preispunkt nach unten verlagern, erweitern wir natürlich auch damit zwangsläufig die Zielgruppe, die wir damit ansprechen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, 4.000, 5.000, 6.000 Euro auf den Tisch zu legen, ob jetzt in Raten finanziert oder nicht, wie es beim Leasing ist. Von daher glaube ich, dass wir als Branche sehr, sehr starke Zuwachszahlen erzielen können, indem wir die Zielgruppe breiter machen. Die Zielgruppe kriegen wir nur breiter, indem wir in den Bereichen was anbieten, die momentan, ich sag mal, unterrepräsentiert sind, für mein Gefühl. Mhm. Und das können die Gebrauchträder sehr, sehr gut auffangen. Und dann bekomme ich ehemals teure Räder zu einem guten Kurs. Und meistens sind die auch gar nicht viel gelaufen, wenn wir auch mal ganz ehrlich sind.
Mhm. Ja, und wenn der Händler noch dabei ist, dann hat man immer noch quasi diesen Service im Hintergrund. Das heißt, man muss nicht auf irgendeinem Online-Portal irgendein in Anführungsstrichen billiges Rad kaufen.
Genau. Deswegen setzen wir ja, was diese ganzen Leasing-Rückläufe oder Ausläufe angeht, wollen wir ja konsequent auf den Fachhandel denken und zu gucken, wie kriegen wir diese Brücke geschlossen, dass wir einerseits das Informationsbedürfnis des Kunden gut befriedigt bekommen, aber auf der anderen Seite halt auch den Fachhandel unterstützen in diesem doch sehr, sehr wachstumsstarken Geschäftsfeld, wie wir finden, auch weiterhin seine guten Margen zu erzielen und auch langfristig in die nächsten Jahre weiterdenken zu können.
Ich habe jetzt auch ja zur Unterstützung des Fachhandels oder so, habt ihr auch mitgearbeitet an dem sogenannten Leasing-Check, der jetzt vorgestellt wurde. Kannst du mal kurz erklären, um was es da genau geht? Weil es ist ja auch, also es soll ja Licht ins Dunkel bringen am Leasingmarkt, aber es ist ja auch, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig für jemanden, der da jetzt noch nicht so eingearbeitet ist.
Genau. Also der Leasing-Check ist im Endeffekt auf dem Wunsch des Fachhandels entstanden. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leasing-Provider es jetzt draußen letztendlich gibt. 20, 25, vielleicht sogar noch mehr. Und alle haben im besten Fall oder im schlimmsten Fall unterschiedliche Tarife, unterschiedlichen Leistungspaketen. Und der Fachhandel stand einfach vor der Situation, dass sie nicht mehr sagen konnten, ich kann mir das nicht merken, welcher Kunde hat jetzt welches Paket, ist bei welchem Anbieter, was ist versichert, was ist nicht versichert, wie viel Guthaben ist vielleicht noch vorhanden, sodass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine Plattform, wo der Fachhandel mit wenig Informationen relativ schnell sehen kann, erstens, wo ist der Kunde, bei welchem Leasing-Provider und zweitens, was viel wichtiger ist, welcher Tarif und welche Bausteine sind abgeschlossen, was ist versichert, was ist nicht versichert, was darf ich eigentlich abrechnen. Und das ist der sogenannte Leasing-Check, der ins Leben gerufen wurde, wo ein Großteil der Provider sagt, ja, wir machen da mit und wir stellen die Informationen zur Verfügung, dass wenn ein Kunde in den Laden geht und nicht genau weiß, wo bin ich und was habe ich versichert, dass es der Fachhandel zumindest unproblematisch für ihn in Erfahrung bringen kann.
Das war eine super Erklärung. Ich wusste nämlich wirklich nicht, was dieser Leasing-Check ist. Aber das ist ja für Kundinnen und Kunden echt schön, weil ja, man hat irgendwo diese Unterlagen liegen, die sind im Zweifel dann vielleicht teilweise schon älter und so kann man einfach zum Händler hingehen und er findet das dann raus.
Ja, aber wir bekämpfen damit ja eigentlich nur das Symptom und nicht die Ursache.
Oh.
Also das Symptom ist, dass der Fachhandel ja gar nicht weiß, okay, welcher Tarif ist abgeschlossen, welche Bausteine. Die Ursache ist ja aber eigentlich, dass jeder Provider etliche Tarife anbietet, weil sie in Ausschreibungsverfahren wieder mit einem besonderen Tarif reingehen, weil sie von Haus aus vielleicht schon 2, 3 unterschiedliche Tarife haben. Und das macht natürlich dann irgendwann so eine Masse aus, dass ich den Fachhandel sehr, sehr gut verstehen kann und sagt, wir brauchen hier Lösungen für. Aber wie gesagt, das ist nur das Symptom. Die Ursache dafür liegt eigentlich wohl ganz anders.
Na, ist vielleicht ein erster Schritt dann zumindest.
Es ist der richtige Weg pro Fachhandel. Deswegen begrüßen wir das auch so. Wir haben nur einen Tarif von unserer Seite aus. Wäre das nicht notwendig gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, wir sind für den Fachhandel da. Wir unterstützen den Fachhandel. Und von daher haben wir uns dieser Chance nicht gewährt, daran teilzuhaben.
Höre ich da weiterhin raus, dass du gerne etwas mehr Reformen bei dem Leasingmarkt hättest und so wie er jetzt ist, ihn auch kritisch siehst?
Natürlich sehe ich es kritisch. Also als es 2012 auf den Weg gebracht wurde, hatten wir die gleiche Systematik, wie wir sie jetzt auch haben. Das heißt, seit diesem Zeitpunkt wurde an dem Leasing an sich einfach nichts verändert. Musste wahrscheinlich auch nicht, weil es einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber man hat sich nie mit dem Thema beschäftigt, was ist denn eigentlich wenn? Sodass man einfach die Schublade aufmacht und sagt, okay, nehme ich jetzt Plan A, B oder C. Da stehen wir jetzt einfach, dass wir jetzt eigentlich diese Pläne brauchen und keiner hat sie in der Schublade gehabt. Ist gut für uns, weil wir sind als neuer Player auf dem Markt, wir sind noch schnell, wir sind agil, was diese Themen angeht. Wir werden da Lösungen für konzipieren und sie müssen jetzt auch konzipiert werden, weil wir einfach im letzten Jahr gemerkt haben, das ist alles zu sehr eingefahren, damit kriegen wir kaum noch Leute überzeugt, aus gutem Grund. Und man muss jetzt einfach auch mal neue Wege und auch riskantere Wege einschlagen, um zu gucken, dass man das Leasing wieder neu beleben kann.
Kannst du da noch ein paar Details zu sagen?
Ja, also ich sag mal, letztendlich seit 2012 gibt es die 36 Monate und am Ende hat der Kunde die Möglichkeit, das Fahrrad rauszukaufen. Wenn man jetzt mal in den Leasingerlass reinschaut, dann gibt es ein sogenanntes Andienungsrecht. Das heißt, ich dürfte es eigentlich gar nicht jedem Kunden so anbieten, dass er es rauskaufen darf, sondern immer nur in bestimmten Fällen. Und ich glaube, wenn wir diesen Preispunkt nach unten verlagern wollen, das kann ich einerseits natürlich über den Fahrradwert machen. Ich könnte es aber auch über eine Laufzeit im Leasing regulieren. Also ich könnte sagen, okay, anstatt 36 Monate gehen wir jetzt auf 48 Monate und ich ermögliche dem Kunden zum Beispiel nicht, am Ende der Laufzeit das Fahrrad zu kaufen. Also dass ich in so ein Abo-Modell mal so ein bisschen pauschal formuliert reinkomme.
Ah ja.
Also das heißt, über 48 Monate spare ich mir im Endeffekt Rate, weil ich einfach länger zahle. Die Rate kann runter. Und wenn ich das Fahrrad am Ende nicht rauskaufen kann, dann ist das für den Provider auch ein Vorteil, weil er das in den Zweitmarkt wieder überführen könnte. Das sind so Ideen, über die kann man einfach mal ein bisschen sinnieren, kann ein bisschen nachdenken. Und vielleicht wird man das ein oder andere Modell ja auch kurzfristig oder langfristig irgendwann am Markt entdecken.
Und wer hängt da drin als Beteiligte in der Regelung?
Ja, die Regelung legt erstmal jeder Provider für sich selbst fest. Es gibt einen Leasingerlass, es gibt auch etliche Schreiben von den Finanzministerien dazu, wie Leasing auszusehen hat. Und das sind natürlich erstmal so die rechten und linken Grenzen. Und darin kann man sich aber erstmal relativ frei bewegen. Und wir haben uns bisher immer nur auf einer Stelle bewegt, nämlich 36 Monate und du kannst es rauskaufen. Und ich glaube, wir müssen diese eingetrampelten Pfade, von denen ich immer so ganz gerne spreche, jetzt einfach mal verlassen und müssen gucken, okay, wie können wir uns noch anderweitig bewegen in diesen rechten und linken Grenzen oder müssen wir alles so schwarz-weiß sehen oder gibt es vielleicht auch ein Grau oder einen Weg dazwischen? Und ich glaube, das wird jetzt das Entscheidende sein für die Provider, sich in den nächsten Monaten zu überlegen und auch relativ schnell auf den Markt zu bringen, weil das ist ein Thema, was für die Kunden nochmal ein Gamechanger sein kann und was den Leasingmarkt nochmal deutlich beflügeln könnte.
Klingt spannend. Ist das was, worüber du auch bei der Eurobike sprechen wirst? Du hältst da eine Keynote. Zu welchem Thema? Kannst du uns da mal genauer aufklären?
Genau, also es geht um das Thema Gebrauchtrad, welche Chancen, aber auch welche Risiken da drin stecken. Das ist ja das, was ich auch vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe. Der Gebrauchtmarkt findet schon statt, aber findet er an der richtigen Stelle statt? Und was müssen wir eigentlich tun, damit der Gebrauchtrad Markt da funktioniert, wo er eigentlich hingehört, nämlich in den Fahrradfachhandel. Und darüber möchte ich gerne auf der Eurobike ein bisschen was erzählen und möchte mal zumindest meine Sichtweise, auch die Sichtweise von Linexo einfach mal klarstellen und zu sagen, woran arbeiten wir eigentlich und wo sehen wir Chancen für jede Seite, wenn man diesen Teil oder diesen Markt, der sich da auftut, zu partizipieren.
Also, weil du vorhin angesprochen hast, Gebrauchtmarkt ist ein eigenes Podcast-Thema. Wir machen jetzt ein gelebtes Podcast-Thema quasi auf der Eurobike und man kann dich dann in Natura sehen und du gibst dann noch tiefere Einblicke.
Genau, und ich stehe auch für Rückfragen zur Verfügung. So ein Podcast ist natürlich für Rückfragen immer sehr, sehr ungeeignet. Auf der Eurobike können Fragen vielleicht direkt vor Ort oder im Nachgang direkt geklärt werden. Ich bin da und ich denke, ich bin in dem Thema auch sehr sattelfest.
Ort und Zeit findet man auf den Veranstaltungsseiten der Eurobike, ne?
Beziehungsweise genau. Könnten wir auch noch in die Shownotes packen,
wenn wir. Ah, okay, können wir machen, ja.
Dran denken. Ja.
Wunderbar. Dann machen wir den Link zu deinem Vortrag auf der Eurobike in die Shownotes. Freuen uns, vielleicht dich dort zu sehen.
Ich werde bestimmt da sein, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja, ich habe eigentlich auch vor, alle Tage auf der Eurobike zu sein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und habt noch eine schöne Zeit.
Ja, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt noch zwei kurze Hinweise. Der Pressedienst Fahrrad unterstützt nicht nur vor der Messe mit Informationen. Das ganze Team steht auch während der Eurobike für Medienanfragen zur Verfügung. Für O-Töne, Ansprechpersonen bei Ausstellenden oder Hintergrundinformationen zu Themen. Alle Kontaktdaten stehen in den Shownotes oder auf pd-f.de. Und noch ein Hinweis auf eine ganz besondere Veranstaltung. Am Dienstag, dem 23. Juni, also einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Messe, veranstaltet der Pressedienst Fahrrad das Eurobike-Pressefrühstück. Dort gibt's Produktneuheiten, Brancheninnovationen, interessante Gespräche und frischen Kaffee. Im Anschluss daran folgt die offizielle Pressekonferenz des Veranstalters und danach der Medienrundgang mit Beiträgen von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Treffpunkt ist jeweils die Eurobike Stage in Halle 12.0. Einen Link zu allen Informationen gibt's natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf alle, die dabei sind.